So lautet die rettende Botschaft. Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen und das unvergängliche Leben ans Licht gebracht. Mit diesem Vers aus dem 2. Timotheusbrief, 1. Kapitel, grüßen wir einander in diesem Gottesdienst, den wir im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes feiern. Voll Freude danken wir für diesen Tag, den Sonntag, als Tag der Ruhe und Anbetung, den Gott für uns Menschen gemacht hat. Im Gedenken an die Auferstehung Jesu Christi feiern wir diesen Tag mit Freude und erhoffen uns Anteil an der Kraft von Ostern. Jesus hat am Ostersonntag dem Tod die Macht genommen. Das können wir feiern, heute und an jedem Sonntag neu. Lasst uns zu Beginn beten. Alle unsere Tage haben ihr Licht von dem Morgen, an dem du die Nacht des Todes überwunden hast. Alle unsere Nächte, auch die letzte, haben ihren Trost von deiner Gegenwart, die du uns zugesagt hast. Hilf uns begreifen und bewahren, was deine Auferstehung uns eröffnet hat. Überwunden ist, was uns bedrängt, vor uns aber liegt das Leben, das die Zeichen deiner Güte und deiner Treue trägt. Hilf uns, dass wir dies in diesem Gottesdienst ein Stückchen mehr begreifen. Segne uns hier und alle, die uns an ihren Bildschirmen zuhören. Segne auch deine weltweite Christenheit. Amen. Wir wollen singen das Lied »Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut« aus Feiern und Loben Nummer 56, 1, 4 und 5. Also wir wollen singen, tatsächlich, Feiern und Loben, 56, 1, 4 und 5. Wir wollen jetzt auf die Schriftlesung hören. Sie steht bei Lukas im 7. Kapitel, der Jüngling zu Nain. Diba liest zuerst auf Farsi und ich dann auf Deutsch.
فردای اون روز عیسی با شاگردان خود به اتفاق جمعیت زیادی به شهری به نام نائین رفت. همین که به دروازه شهر رسید با تشییع جنازه ای روبرو شد. شخصی که مرده بود پسر یگانه یک بیوه زن بود. بسیاری از مردم شهر همراه آن زن بودند. وقتی عیسی خداوند آن مادر را دید دلش به حال او سوخت. فرمود دیگر گریه نکن. عیسی جلوتر رفت و دست خود را بر تابوت او گذاشت و کسانی که تابوت را می بردند ایستادند. عیسی فرمود ای جوان به تو می گویم برخیز. آن مرده نشست و شروع به صحبت کرد. عیسی او را به مادرش بازگردانید. همه ترسیدند و خدا را تمجید کرده و گفتند نبی بزرگی در میان ما ظهور کرده است و همچنین می گفتند خدا به قوم خود توجه نموده است. خبر آنچه که عیسی کرده بود در سراسر استان یهودیه و همه اطراف آن منتشر شد. آمین.
Bald darauf zog Jesus in die Stadt Nain weiter, begleitet von seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge. Als er sich dem Stadttor näherte, kam ihm ein Trauerzug entgegen. Der Tote war der einzige Sohn einer Witwe gewesen. Zahlreiche Menschen aus dem Ort begleiteten die Mutter zum Grab. Als der Herr die Frau sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Weine nicht, sagte er zu ihr. Er trat näher und berührte die Bahre. Die Träger blieben stehen und Jesus sagte zu dem Toten, junger Mann, ich befehle dir, steh auf. Da richtete sich der Tote auf und fing an zu sprechen und Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Alle waren voller Ehrfurcht. Sie priesen Gott und sagten, ein großer Prophet ist unter uns aufgetreten. Gott hat sich seines Volkes angenommen. Die Nachricht von diesem Ereignis verbreitete sich im ganzen jüdischen Land. Sogar in allen umliegenden Gebieten sprach man von Jesus. Jetzt singen wir das Lied 92, Jesus Christus, Herr des Lebens.
Thank you.
Wenn die Kinder mögen, dürfen sie jetzt runtergehen in Begleitung der Eltern. Heute ist ja ein Sonntag, wo keine Kinderkirche ist, aber jetzt kommt die Predigt und wer möchte, darf gerne runter.
Liebe Schwestern und Brüder, ich möchte jetzt heute mit euch über einen Psalm nachdenken. Ein Psalm, ein Loblied Gottes aus der Bibel. Dieser Psalm ist auch in der Ordnung der Kirchen für den heutigen Sonntag als Predigttext vorgeschlagen und ich habe ihn gern aufgegriffen. Es ist ein Lied, das vom Lebensglück handelt. Ein Lied, das vor Lebensfreude geradezu übersprudelt. Es geht in dem Psalm also um etwas, was sich jeder Mensch wünscht. Lebensfreude und Lebensglück. Und zugleich ist der Psalm ein Glaubensbekenntnis, ein begeistertes, überschwängliches Bekenntnis zu dem lebendigen Gott. Ich möchte mit euch dieses Lied etwas genauer betrachten und immer wieder überlegen, kann das auch unser Lied werden? Kann dieses Bekenntnis unser Bekenntnis werden, mein und dein Bekenntnis? Es ist der Psalm 16, wie ihr sicherlich schon gelesen habt. Ich lese zunächst einmal nach der Übersetzung Gute Nachricht und dann wird Diba den Text auch noch einmal auf Farsi lesen. Auf Deutsch heißt es, schütze mich, Gott, ich vertraue dir. Ich sage zu dir, du bist mein Herr, mein Glück finde ich allein bei dir. Im Land werden viele Götter verehrt, an denen auch ich meine Freude hatte. Jetzt aber sage ich, wer anderen Göttern nachläuft, muss seine volle Strafe tragen. Ich gieße diesen Göttern kein Opferblut mehr hin. Nicht einmal ihre Namen spreche ich aus. Herr, was ich brauche, du teilst es mir zu. Du hältst mein Los in der Hand. Mir ist ein schöner Anteil zugefallen. Was du mir zugemessen hast, gefällt mir gut. Ich preise den Herrn, der mir sagt, was ich tun soll. Auch nachts erinnert mich mein Gewissen an seinen Rat. Er ist mir nahe, das ist mir immer bewusst. Er steht mir zur Seite, nichts kann mich erschüttern. Darum bin ich voll Freude und Dank, ich weiß mich beschützt und geborgen. Du, Herr, wirst mich nicht der Totenwelt preisgeben. Du wirst nicht zulassen, dass ich für immer im Grab ende. Denn ich halte in Treue zu dir. Du führst mich den Weg zum Leben. In deiner Nähe finde ich ungetrübte Freude. Aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück. Und? Ist die war nicht mehr da? Doch, ja.
خدایا مرا محافظت فرما زیرا به تو پناه آوردم به خداوند گفتم تو خداوند من هستی و هر چیز نیکویی که دارم از توست ایمانداران این سرزمین اشخاص نجیبی هستند و دلخوشی من به ایشان است آنهایی که پیرو خدایان دیگر هستند غم و اندوهشان زیاد می شود در مراسم قربانی های آنها شرکت نمی کنم و نام آنها را ذکر نخواهم کرد خداوندا تو همه چیز من هستی و آنچه را که نیاز دارم به من عطا کرده ای آینده من در دست تو است آنچه را که نصیب من کرده ای بسیار عالی و نیکوست خداوند را شکر می کنم زیرا که مرا راهنمایی می کند شبانگاهان نیز وجدانم به من هشدار می دهد هرگز خدا را فراموش نمی کنم او همیشه نزد من است هیچ چیز نمیتواند مرا بلغزاند. بنابراین سپاسگزار و شادمان هستم. احساس امنیت میکنم زیرا تو مرا از قدرت مرگ میرهانی. من با وفاداری تو را خدمت کرده ام. تو جانم را در دنیای مردگان ترک نخواهی کرد. تو راه زندگی من را به من نشان میدهی. حضور تو مرا از خوشی لبریز میکند. و به من شادی ابدی می بخشد. آمین.
Vielen Dank. Dieser Psalm ist schwängliches Loblied. Und er ist ein sehr persönliches und entschiedenes Glaubensbekenntnis. Und das bekennt der Beter gleich zu Anfang. Er sagt, ich vertraue dem einen Gott. Er ist mein Herr. Ich will nach seinem Willen fragen. Ich will tun, was er mir sagt. Denn er meint es gut mit mir. Ich weiß es. Ich habe es erlebt. Wenn ich mich diesem Gott anvertraue, dann tut er mir Gutes. Dann kommt er mir ganz nah. Dann habe ich ein glückliches Leben. Mein Glück finde ich allein bei dir. Der Beter bekennt sich ganz entschieden zu dem einen lebendigen Gott und genauso entschieden wendet er sich von anderen Göttern ab. Als dieser Psalm vor vielen Jahrhunderten in Israel entstand, da wurden ja viele Götter verehrt, nicht nur der Gott Israels, aber von diesen anderen Göttern distanziert sich der Psalmist ausdrücklich. Er nimmt nicht mehr an ihren Kulten und Opferriten teil, nicht einmal die Namen spricht er noch aus. Der Psalmbeter setzt sein Vertrauen allein auf den einen Gott, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, den Gott, der das Volk Israel aus der Sklaverei befreit hat, den Gott, der mit diesem Volk einen Bund geschlossen hat. Und so hat kein anderer Gott jemals gehandelt. Und so gibt es für den Beter nur noch diesen einen Gott und ihm vertraut er sich an, ihm will er gerne folgen. Wir wissen nun nicht, welche anderen Götter der Beter hier besonders meint. Heute sind sie ohnehin vergangen und fast vergessen. Aber auch in unserer Zeit gibt es ja andere Götter, denen wir uns zuwenden, Götten das gönnen. Das sind nun keine Götzenbilder mehr wie vor vielen Jahrhunderten, sondern es ist eine andere Art von Göttern. Martin Luther hat das in seinem großen Katechismus einmal so gut erklärt. Gott, sagt er, Gott nennt man denjenigen oder dasjenige, von dem man alles Gute erwartet und bei dem man Schutz sucht in allen Notfällen. Einen Gott zu haben ist also nichts anderes, als ihm von Herzen zu vertrauen und zu glauben. Woran du nun dein Herz hängst und verlässt dich darauf, das ist eigentlich dein Gott. Worauf du dich verlässt, das ist dein Gott, sagt Luther. Man kann auch sagen, mein Gott ist der oder das, dem ich erlaube, über mich zu bestimmen. Und wenn wir die Sache so betrachten, dann entdecken wir auch heute viele Götter. Das kann mein Besitz sein, mein Reichtum kann zu meinem Gott werden, wenn es immer noch nicht reicht und ich immer mehr brauche. Mein Erfolg, meine berufliche Karriere kann mir zum Gott werden, meine eigene Leistung, die Anerkennung von anderen Menschen. Und überhaupt auch Menschen, an denen mein Herz hängt, von denen ich dann vielleicht abhängig bin, für die ich alles tun werde, können auch für mich zu einem Gott, vielleicht sogar zu einem Götzen werden. Also die Frage ist damals wie heute, wem erlaube ich, über mich zu bestimmen? Der Psalmbeter hat sich von den Gottheiten seiner Zeit entschieden losgesagt. Denn, das ist seine Erfahrung, diese anderen Götter machen Menschen unfrei. Diese Götter nehmen Menschen innerlich gefangen. Sie nehmen ihnen die Freiheit und zwingen sie zu tun, was sie eigentlich nicht wollen. Diese Götter nehmen uns den Raum zum Leben. Im Psalm heißt es, wer anderen Göttern nachläuft, schon dieser Ausdruck nachlaufen ist ja bezeichnend, wer anderen Göttern nachläuft, muss seine volle Strafe tragen. In einer anderen Übersetzung heißt es, der kommt aus dem Kummer nicht mehr heraus. Wer sich anderen Menschen, Mächten als dem lebendigen Gott unterordnet, der muss die Folgen seiner Entscheidung tragen. Und diese Folgen können das Leben beeinträchtigen, ja sogar zerstören. Und umso entschiedener bekennt sich der Beter zu dem einen Gott und sagt, du bist mein Herr, mein Glück finde ich allein bei dir. Damit beginnt er den Psalm und in den folgenden Sätzen beschreibt der Beter dann, wie denn diese vertrauensvolle Beziehung zu seinem Gott aussieht, was sie ihm bedeutet. Und drei Gedanken sind ihm dabei wichtig, zu denen er dann einiges sagt. Ein erster Gedanke, der Beter lebt in einer engen Gemeinschaft mit Gott. Ein zweiter Gedanke, er geht seinen Lebensweg unter der Leitung Gottes. Und der dritte Gedanke, er erlebt Freude am Leben und Lebensfülle. Der erste Gedanke, diese enge Gemeinschaft mit Gott. Der Psalmist spürt einfach eine große Nähe zu seinem Gott. Und das drückt er mit einem Bild aus. Er betet, Herr, was ich brauche, du teilst es mir zu. Du hältst mein Los in der Hand. Mir ist ein schöner Anteil zugefallen. Was du mir zugemessen hast, gefällt mir gut. Vor vielen Generationen waren die Israeliten im Land Kanaan sesshaft geworden. Damals wurde ausgelost, wo die einzelnen Stämme des Volkes sich niederlassen sollten. Und so eine Sippe, eine Großfamilie konnte sich freuen, wenn sie durch diesen Losentscheid ein gutes Stück Land bekommen hatte, ein fruchtbares Stück Land. Und das war dann ja auch ihr Grundbesitz für mehrere Generationen. Und der Psalmdichter sagt mit diesem Bild, ich habe nicht nur Anteil am Grund und Boden in Israel, ich habe viel mehr. Für den Beter ist Gott gleichsam sein Landbesitz, sein Grund und Boden. Er hat Anteil an dem lebendigen Gott, an seinem Leben, an seiner Fülle, an seiner Zuwendung und an seiner Treue. Der Beter erlebt das so in diesem Bild. Er sagt, Gott ist mein Lebensraum. Er versorgt mich, er schenkt mir Geborgenheit und führt mich auch in eine große Freiheit. Dieser Psalm, dieses Bekenntnis lädt uns ein zu fragen, wie erlebe ich die Gemeinschaft mit Gott? Wie erfahre ich seine Zuwendung? Wodurch erfahre ich seine Nähe? Erlebe ich die Gemeinschaft mit Gott, die Beziehung zu Gott als Lebensraum, der mir Geborgenheit und gleichzeitig Weite gibt? Wie wichtig ist mir diese enge, persönliche Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott? Der Psalm lädt uns ein, darüber nachzudenken. Wir fragen, wie erlebt der Psalmbeter die Beziehung zu dem lebendigen Gott? Und sein zweiter Gedanke, der Beter geht seinen Lebensweg unter der Leitung Gottes. Ihm ging es damals, wie es uns heute geht, er sucht Orientierung für sein Leben. Er möchte das Richtige tun. Der Beter will gute Entscheidungen treffen, Entscheidungen, die ihn voranbringen. Er möchte, dass sein Handeln etwas bewirkt, dass es Gutes bewirkt. Und er sucht und findet diese Orientierung, diesen Rat bei Gott. Er bekennt, ich preise den Herrn, der mir sagt, was ich tun soll. Auch nachts noch erinnert mich mein Gewissen an seinen Rat. Er ist mir nah, das ist mir immer bewusst. Er steht mir zur Seite. Nichts kann mich erschüttern. Gott sagt mir, was ich tun soll. Das wäre schön, wenn wir das so hören könnten. Da steht dem Beter sicher die Tora vor Augen, die Weisung Gottes, sein Gesetz, Gottes gute Lebensregeln und Gebote. Und auch hier spricht der Psalmist, denke ich, aus einer guten Erfahrung. Und so bezeugt er es, die Weisungen Gottes sind keine leeren Worte. Es sind nicht nur willkürliche Beschränkungen oder sinnlose Gebote oder Verbote, sondern es sind Worte, die zu einem gelingenden Leben helfen, zu einem gerechten Umgang miteinander, zu einem fairen Zusammenleben mit den Mitmenschen. Das ist nicht immer einfach. Und manchmal muss der Beter auch lange überleben und nachdenken, wie er denn nun im Sinne handeln soll, wenn er hier sagt, auch nachts erinnert mich mein Gewissen an seinen Rat. Wenn wir schwierige Entscheidungen treffen müssen, dann kann uns das schon mal bis in die tiefe Nacht zu denken geben. Aber der Psalmist hat es erlebt, auch wenn ich ratlos bin, auch wenn ich lange überlegen und abwägen muss und auch wenn ich dann schließlich eine Entscheidung treffen muss, auch wenn ich mir unsicher bin, Gott ist mir nah. Er steht auf meiner Seite, er will mich seinen guten Weg führen. Darauf darf ich vertrauen und darauf will ich vertrauen. Und wieder sind wir eingeladen, uns zu fragen, habe ich meinen Lebensweg unter die Leitung Gottes gestellt? Bin ich mit Gott unterwegs? Frage ich Gott, was er für mich im Sinn hat? Weiß ich, was Gott für mich will? Spannende Frage. Wie begegnet mir Gott auf meinem Lebensweg? In meinem Alltag, wie höre ich sein Reden? Vielleicht in den Worten der Bibel oder wenn ich mir Zeit nehme für das Gebet? Vielleicht auch im Gespräch, im Austausch mit meinen Glaubensgeschwistern oder noch auf andere Weise. Unser Psalm lädt uns wieder ein, auf diesem Weg durch unser Leben in unserem Alltag nach Gott zu fragen. Wir sind eingeladen, bei Gott Orientierung und Wegweisung zu suchen. Wie erlebt der Psalmbeter die Beziehung zu dem lebendigen Gott? Ein dritter Gedanke, er erlebt Lebensfreude und Lebensfülle. Ein Leben in der Nähe Gottes, im Vertrauen auf den lebendigen Gott, das bedeutet für den Psalmdichter ein Leben in Freude und Geborgenheit, ein Leben in Fülle und Glück, ein Leben mit Sinn und Ziel. Der Beter bekennt, darum bin ich voll Freude und Dank, ich weiß mich beschützt und geborgen. Und die Freude des Beters über Gott, über seine Zuwendung, über seinen Schutz, über seine Liebe ist geradezu überschwänglich. Ja, der Psalmist wagt sogar einen Blick über seine menschlichen Grenzen hinaus. Er betet, er bekennt, du Herr, wirst mich nicht der Totenwelt preisgeben. Du wirst nicht zulassen, dass ich für immer im Grab ende, denn ich halte in Treue zu dir. Das ist ein ganz starkes Bekenntnis, liebe Schwestern und Brüder. Die Gemeinschaft mit Gott besteht auch über den Tod hinaus. Unfassbar. Der Beter weiß bestimmt, auch in seinem Leben und auch in unserem Leben finden sich die Spuren und Auswirkungen des Todes wieder. In Krankheit, die vielleicht nicht heilbar ist, in Bedrohungen, in Hass und Gewalt. Aber der Beter weiß auch, ich bin geborgen und geschützt. Gott steht mir bei, Gott ist bei mir. Der Beter weiß auch, dass sein Leben auf dieser Erde einmal enden wird. Aber er ist überzeugt, die Gemeinschaft mit Gott, die er auf seinem Lebensweg erfahren hat, sie ist so intensiv, sie ist so stark, dass sie auch über den Tod hinaus bestehen wird. Ein starkes Bekenntnis. Wir wissen nun nicht, wie der Beter zu diesem Glauben gekommen ist, was ihm diese Gewissheit geschenkt hat. Die Liebe Gottes ist stärker als der Tod. Aber wenn wir sein Bekenntnis vom Neuen Testament her lesen, dann sehen wir, diese Hoffnung hat eine Bestätigung gefunden. Die Hoffnung auf ein unzerstörbares Leben in der Gegenwart Gottes ist uns verbürgt durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn an ihm hat Gott das erfüllt, was in dem Psalm schon anklingt. Gott, der Vater, hat Jesus von den Toten auferweckt. Das ist der Wochenspruch, den wir vorhin schon gehört und bedacht haben. Und im ersten Petrusbrief ist zu lesen, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Aus dieser Hoffnung, aus diesem Glauben heraus, in diesem Vertrauen dürfen wir leben. Denn in der Gegenwart des lebendigen Gottes hat der Tod keinen Raum. Und diese göttliche Lebenskraft, diese Lebensenergie, auch diese Lebensqualität, die erfährt der Psalmbeter jetzt schon ein Stück weit. Ein Leben in Freude, Erfüllung und Glück. Und davon ist er überwältigt und das muss er weiter sagen. Und wieder, noch einmal, ist der Psalm eine Einladung an uns zu fragen, was bedeutet es für mich, mit Gott zu leben? Erlebe ich auch diese Freude und Geborgenheit bei Gott? Lebe ich ein erfülltes Leben, ein glückliches Leben? Habe ich auch dieses Ziel vor Augen, diese unzerstörbare Gemeinschaft mit Gott, die auch an den Grenzen meines Lebens nicht endet? Das sind herausfordernde Fragen. Und sicher kann der eine oder die andere von uns nicht so ohne weiteres, so einfach in dieses überschwängliche Bekenntnis des Psalmisten einstimmen. Denn, das müssen wir ja auch sagen, auch als Menschen, die sich dem lebendigen Gott anvertrauen, auch als Christinnen und Christen, bleiben wir nicht verschont von Krankheit, von persönlichen Anfeindungen, von Bedrohungen, von Gewalt und schließlich auch vom Tod. Und für die eine oder den anderen mag es naiv oder sogar zynisch klingen, wenn der Psalmist bekennt, was ich brauche, du teilst es mir zu, was du mir zugemessen hast, gefällt mir gut. Und manche Menschen möchten hier bestimmt aufbegehren und widersprechen und sagen, nein, ich habe nicht das, was ich brauche. Und die Wege, die Gott mich gehen lässt, die er mir zumutet, die gefallen mir gar nicht gut. Lebensqualität, Lebensfülle, Lebensglück, davon spüre ich kaum etwas. Und es ist gut, dass wir auch das sagen dürfen, dass wir uns auch von diesem Psalm herausfordern lassen können. Es ist gut, dass wir diese Not uns selbst eingestehen können und ehrlich aussprechen können und dass wir sie auch vor Gott im Gebet aussprechen können. Aber wie gehen wir dann mit diesem Psalm um? Hat der Psalmbeter hier nicht maßlos übertrieben? Mir hat es geholfen, dass ich mir klar gemacht habe, die Gedanken dieses einen Psalms sind nicht allgemeingültig oder selbstverständlich. Das ist nicht so ein Gutschein, den ich mal einlösen kann, sondern diese Gedanken stehen neben anderen Erfahrungen, auch leidvollen Erfahrungen, wie sie ja auch in anderen Psalmen zum Ausdruck kommen. Der bekannteste Psalm ist der 23. Psalm. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und auch in diesem Psalm ist vom Wandern im finsteren Tal die Rede. Auch dieser Psalm kennt Erfahrungen von Bedrohung und Gewalt, von Krankheit und Tod. Und all das erleben wir doch auch in unserem Leben. Und das müssen wir nicht verschweigen oder unterdrücken. Auch solche Erfahrungen dürfen wir Gott klagen. Aber hier in diesem Psalm hat ein Mensch erlebt, dass die Gemeinschaft mit Gott seine Not überwindet, dass Gott ihn trotz allem Lebensfreude und Lebensglück erfahren lässt. Und auch das dürfen wir hören und uns neu ermutigen lassen. Ja, vielleicht sind andere Psalmen näher an unserer Lebenswirklichkeit. Vielleicht sind andere Psalmen realistischer, besonders die Klagepsalmen. Vielleicht zeigt unser Psalm nicht das Leben, wie es ist. Aber möglicherweise stellt er uns vor Augen, wie das Leben sein soll und sein kann nach Gottes Willen. Denn das ist Gottes Wille für uns, dass unser Leben von seiner Nähe und Gegenwart geprägt ist. Dass wir trotz aller Herausforderungen eben auch Lebensfreude, Lebensfülle und Lebensglück erfahren. Danach dürfen wir uns ausstrecken. Darum dürfen wir unseren guten Gott immer wieder bitten. Und vielleicht wird das Bekenntnis, mit dem dieser Psalm endet, zu einer Verheißung für uns. Das würde ich mir wünschen, dass wir mit dem Psalmbeter bekennen oder hoffen: Du führst mich den Weg zum Leben. In deiner Nähe finde ich ungetrübte Freude. Aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück. Möge das so sein. Amen. Ich lade euch ein, dass wir diesen Psalm noch einmal gemeinsam singen im nächsten Lied. Das ist nach diesem Psalm gedichtet. Weil du immer zu mir hältst und dich schützend vor mich stellst, vertraue ich dir. Wer es im Buch aufschlagen möchte, Nummer 412.
Ja, wir sind etwas früh dran und ich denke, dass wir deshalb die Zeit nutzen sollten und auch eine Gebetsgemeinschaft einfügen sollten, wo wir danken. Dieser Psalmist war sehr dankbar und ich denke, wir nähern uns dem Erntedanksonntag und da gibt es bestimmt auch den einen oder anderen unter euch, der Dank sagen möchte. Und danach würden wir das Lied, was schon einmal kurz eingeblendet war, dann unplanmäßig singen. Und ich bin zuversichtlich, dass einer der beiden Musiker das auch so spielen kann. Bernd? Bernd zeigt nach unten. Gut. Wer möchte danken für das Gute, was er mit unserem Herrn erlebt hat? Amen. Lasst uns singen, wer nur den lieben Gott lässt walten. Zur Fürbitte und zum Vater unser wollen wir uns erheben. Wir danken dir, Vater. Du rufst uns auf den Weg hin in dein Reich. Du füllst unsere leeren Hände mit deinen Gaben. Du gibst uns Grund, grenzenlos vertrauen zu dürfen. Wir bitten dich für alle deine Menschen, für alle, die dir im Glauben schon nahe sind, wie auch für alle, die noch ferne stehen. Wir bitten dich für deine Gemeinden in der ganzen Welt, für ihren Dienst der Verkündigung und der Liebe. Wir bitten dich für unser Land und für alle, denen politische Verantwortung übertragen ist. Lass Eintracht und Frieden unter uns herrschen. Wehre dem Krieg und dem Unrecht unter den Völkern. Gedenke der Familien, der Alleinstehenden, der Gemeinschaften, in denen Menschen zusammenleben. Gedenke der Kranken und Alten, aller Einsamen und Verzagten, der Trauernden und Verfolgten. Sende ihnen Hilfe auf ihren Wegen. Besonders bitten wir dich am heutigen Tag für die, die unter den Unwettern und dem Hochwasser in Europa leiden. Sei ihnen nahe, gib ihnen Hilfe und lass sie nicht verzweifeln. In deine barmherzige Hand befehlen wir unsere Verstorbenen. Lass sie ruhen in deinem Frieden und dein ewiges Licht leuchte ihnen. Uns aber leite und erfülle mit deinem Geist. Lass uns in Christus eins werden. Gib, dass wir in ihm bleiben und er in uns. Führe uns hin zur Vollendung in Ewigkeit. Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. nehmen noch einmal Platz und singen das Lied Friede sei nun mit euch allen.
Und wir stellen uns unter den Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Jesus Christus spricht, ich bin bei euch alle Tage. Bitte nehmt noch einmal Platz.
Und hier kommen die Bekanntmachungen. Zunächst wieder der Hinweis, nach den Bekanntmachungen sammeln wir unsere Kollekte ein oder können zu Hause online die Kollekte überweisen. Gestern war das Bertha-Fest. Zum dritten Mal haben wir vor unserer Kirche und im Suttnerpark mit den Nachbarinnen und Nachbarn ein wunderschönes Nachbarschaftsfest gefeiert. Wir hatten Musikgruppen zu Gast, es gab viele Stände für Kinder und es gab natürlich auch etwas zum Essen, Grillaktionen und Kaffee und Kuchen gab es und wir hatten auch Gastronomen aus der Nachbarschaft mit dabei. Es war ein lauschiges, es war ein schönes, es war ein gutes Fest bei bestem Wetter. Am kommenden Montag lädt das Ökumenische Forum ein zu einem besonderen Saxophonkonzert, 18 Uhr. Ein Künstler aus Mexiko ist da. Am Montag ist auch um 18 Uhr Tischtennis, am Mittwoch um 17 Uhr ist Sprachcafé und es ist auch wieder Feierabend ab 19 Uhr. Ein besonderer Hinweis: Am kommenden Freitag ist wieder Musik und mehr zum Thema fairer Umgang mit der Schöpfung. Brigitte Fleischer und Jürgen Elsner geben an diesem Abend Gedankenanstöße, sie geben Informationen und ganz praktische Tipps für unser Alltagsleben, wie wir fairer mit der Schöpfung umgehen können. Herzliche Einladung. Musik gibt es natürlich auch wieder und einen Imbiss. Und dann noch der Hinweis, wir haben unseren Urlaub mit der Christuskirche abgesagt. Der Anmeldestand war im Laufe dieser Woche zu gering und wir haben dann im Vorstand beraten und die Ältesten haben beraten und allem Anschein nach ist ein gemeinsamer Urlaub für viele Leute im Moment aus ganz unterschiedlichen Gründen nicht dran. Das finanzielle Risiko ist mit der Absage auch abgewendet und wir finden das bedauerlich, dass wir absagen mussten, hätten gehofft, dass das Angebot auf größere Resonanz stößt. Schauen wir mal, ob und was sich in den nächsten Jahren weiterentwickelt. So, und jetzt sammeln wir unsere Kollekte ein, wünschen allen einen schönen Sonntag und den Vorstandsmenschen eine schöne Vorstandssitzung.
So, und jetzt schalten wir den Livestream ab und sind ganz unter uns.